Universitäten, die Schulen sowieso, die haben sofort Leute da postiert, weil der Enkel von de Gaulle dort war, der Sohn von Peugeot und so weiter und so fort, damit also der Schulbetrieb nicht gestört werden kann. Und Butch war eigentlich so eine komplett anarchistische Figur, der dann natürlich auch auf der Stelle von der Schule befreit wurde, um es vorsichtig zu formulieren. Und
die beiden verbindet auf jeden Fall eine ganz besondere Beziehung. Butch findet sogar so geheimen Namen für die beiden. Philippe und Nicolas nennt er sie.
Ja.
Und ist auch, man muss es sagen, verliebt wahrscheinlich, ne, in Sputnik.
Er ist eindeutig verliebt und Sputnik spürt es auch und wird das erste Mal so direkt mit männlicher Liebe, also mit Homosexualität konfrontiert. Und gleichzeitig akzeptiert der andere, dass er es nicht will. Also das ist eine, und diese zwei Namen, Nicolas, Philippe, das ist der Versuch, eine andere Realität herzustellen. Und
auf jeden Fall ist Sputnik ein sehr, sehr attraktiver junger Mann in dieser Zeit. Es gibt auch diverse andere männliche Teilnehmer, die ihm nachstellen. Also es gibt eine Szene, wo ein Unbekannter auf der Straße ihm wirklich folgt. Es ist auch einer seiner Lehrer, die ihm da irgendwie zu nahe kommen. Und es sind auch weibliche Teilnehmer, die sich für diesen jungen Sputnik interessieren. Allen voran ist da eine Begegnung sehr, sehr prägend, nämlich die mit Annie. Annie ist, ich glaube, 9 Jahre älter.
Ja.
Die ist 23 und die, ja, die...
Da konnte er richtig was lernen.
Die nimmt Sputnik mit zu sich nach Hause. Sputnik ist absolut von den Socken. Wahrscheinlich glaubt er auch, das muss die Liebe sein. Also er ist wirklich völlig hin und weg. Und ich würde vorschlagen, wir bewegen uns mal so ganz, ganz langsam in Richtung der nächsten Lesestelle. Und zwar ist es eben so, dass Frankreich für Sputnik auch einen weiteren großen Traum verkörpert. Er möchte nämlich, das merkt er mehr und mehr, Schauspieler werden, und zwar in Frankreich. Er hat sich fest in den Kopf gesetzt, hier ist seine Zukunft, hier ist auch schauspielerisch seine Zukunft. Er tut alles, um irgendwie an die Bühnen zu kommen, hat auch ein gesundes Selbstbewusstsein, würde ich sagen. Also er schmeißt sich an bekannte Schauspieler und fragt die also ganz direkt, was muss ich tun. Und da gibt es also tatsächlich dann auch eine Szene, dass er vermittelt wird an einen berühmten Opernsänger, der auch Sprecherziehung erteilt. Und da darf jetzt also Sputnik einmal vortreten und es läuft alles ein bisschen anders als gedacht, sowohl was diese schauspielerische Karriere betrifft, als auch was die Liebesdinge betrifft. Wir hören jetzt einen längeren Leseabschnitt, der diese beiden Themen und die ja doch auch etwas steinigen Wege in Paris beleuchtet.
Tief einatmen. Ein kleiner, rundlicher Mann in schwarzer Hose und weißem Hemd presste seine Hand fest unter meinen Bauchnabel. Bis hier hinein. Ja, ganz tief. Spüren Sie das Zwerchfell? Das muss später schwingen, wie eine Membran, zart und leicht wie ein Jungfernhäutchen und zugleich kräftig wie ein Trampolin. Zum Hecheln kommen wir später. Jetzt wollen wir erst mal das Ausatmen lernen. Stellen Sie sich gerade hin, keinen krummen Rücken, die Schultern zurück. So, ja. Und jetzt holen Sie auf ganz natürliche Weise Luft. Langsam, junger Freund, ganz sachte und langsam, nicht diese Hektik der Moderne, bitte. So ersticken Sie jedes Gefühl im Keim, füllen Sie Ihren Körper. Und nun ausatmen, ja. Monsieur Géniaud schaute auf seine Uhr. 20 Sekunden. Für den Anfang nicht schlecht. Wenn Sie jeden Tag üben, werden Sie bald eine Minute schaffen. Ich habe eine Schülerin, die schafft 3 Minuten. Aber das ist eine Ausnahme. Eine große Sängerin wird sie trotzdem nicht werden. Sie trifft jeden Ton, schafft 3 Oktaven, aber sie fühlt es nicht. Sie fühlt es einfach nicht. Er presste die Hände auf seinen Bauch. Wie heißt es so schön bei eurem großen Dichter, wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet es nicht erjagen? Tja, leider gibt es mehr Wagners. Das Faustische tragen nur wenige in sich. Wie sieht's bei Ihnen aus? Sie sind noch recht jung und zart. Können Sie zerstören? Ich hielt die Luft an. Nicht verkrampfen lieber, weiteratmen. Warum halten die Menschen beim Denken immer die Luft an? Haben sie Angst, es könnte tödlich sein? Atmen heißt Leben. Wenn der Atem nicht fließt, steht das Denken still, mein Lieber. Er betrachtete mich nachdenklich. Sie sollten den Cherubino aus Mozarts Figaro studieren. Die Texte von Beaumarchais lassen sich auch wunderbar sprechen. Er hüpfte auf Zehenspitzen vor mir durchs Zimmer. Neue Freuden, neue Schmerzen toben jetzt in meinem Herzen. Ja, ich bebe, ich zittere. Er wackelte mit seinem runden Körper vor mir her, seine Schultern schoben sich vor und zurück, die Arme schlackerten wild zuckend durch die Luft. Ich wich erschrocken aus. Feuer rennt mir durch Bein und Mark, bei dem süßen Worte Liebe fühl ich nie empfundene Triebe. Sehen Sie, mein Kleiner, das ist Leidenschaft, wie nur Mozart sie herzustellen vermag. Wer kann so viel Chaos erzeugen und es dann noch ordnen? Bis er kam, waren die Sänger nichts als hölzerne Schachfiguren. Mit seiner Opera Buffa führte er die ersten lebendigen Figuren ein, scharf umrissene Porträts menschlicher Schwächen und Gelüste, schwebend leicht wie Trapezkünstler und zugleich böse lachend wie einsame Clowns. Welche Tiefe, welche Kraft! Versuchen Sie's. Nehmen wir den ersten Auftritt von Cherubino, die Szene mit Susanna. Er schwebte zur Tür, um dann in einer verrutschenden Drehung zu mir zu hüpfen. Susannchen, Susannchen, bist du es? Er hielt mit fragendem Blick inne. Was wollte der von mir? Jetzt Sie. Ich sah ihn ungläubig an. Susanna antwortet, ich bin es, was willst du? Na los, sagen Sie es. Das konnte er nicht ernsthaft von mir verlangen. Warum sollte ich eine Frau spielen? Na los, kommen Sie schon, eine Stunde ist schnell vorbei. Sie wollen Ihr Geld doch nicht zum Fenster rauswerfen, oder etwa doch? Ich war hergekommen, um sprechen zu lernen, was auch immer das bedeuten mochte, nicht um mit einem verblassenden Tenor durch sein Wohnzimmer zu hüpfen. Ich hob den Kopf. Susannchen, Susannchen, bist du es? Sagte ich. Nein, doch, Sie sollen mir die Replik von Susanna geben. Und geben Sie genau Acht, wie ich den Cherubino anlege. Auf die Leichtigkeit kommt es an. Sie müssen sich dabei einen anderen Körper vorstellen. Denken Sie an sich selbst. So zart, so verletzlich, so filigran. Er begann mir ernsthaft auf die Nerven zu gehen. Warum mussten Opernsänger immer übertreiben? Ich hasste dieses Getue. Kommen Sie, seien Sie ein Cherubino der Herzen. Liebe, Liebe, Liebe sei Ihr ganzes Drängen. Ich holte Luft. Susannchen, Susannchen, bist du's? Kaum hatte ich es gesagt, fiel mein Blick zu Boden, als wollte ich darin versinken. Monsieur Gignot sah mich an. Kind Gottes, nicht so ernst. Sie spielen Cherubino. Wissen Sie denn nicht, was ein Cherub ist? Ein übernatürliches Wesen, ein Engel. Die Cherubim sind die Begleiter Gottes. Ich überlegte, ob ich nicht lieber gehen sollte. Nicht reden, Kleiner, nicht reden. Sie sollen spielen, nicht reden. Oder fühlen Sie sich zu diesem neumodisch affektierten Theater hingezogen, wo die Schauspieler vor lauter Denken mit angehaltenem Atem, weil sie es nicht besser wissen, vergessen zu spielen. Sie verachten das Handwerk. Sie können noch nicht einmal die Säge handhaben, mit der Sie den Ast absägen, auf dem Sie sitzen. Sie sind ganz und gar Gesinnung, nicht wahr? Sie wollen in einem Fort nur diskutieren und reden und die Welt verändern. Politisches Theater hatten wir doch alles schon. Und besser, Piscator, Brecht. Und was ist jetzt? Und wissen Sie warum? Weil Sie Angst haben. Angst, Angst, Angst. Er schlug sich auf die Brust. Sie fliehen das Gefühl. Schlimmer noch, Sie schwänzen das Leid. Gefühlsfaulpelze, Emotionsschwänzer sind das. Und ehe Sie sich's versehen, sind die Theater leer. Schauen Sie sich um. Vom Parkett und von den Rängen gähnt Ihnen die Leere entgegen. Kommen Sie, Susannchen, Susannchen. Heiter und leicht, ein Luftwesen müssen Sie sein. Im Gehen versprach ich, beim Ausatmen nur noch an Engel zu denken. Am nächsten Tag fuhr ich direkt nach der Schule zu Annie. Wir waren nicht verabredet, aber ich musste sie sehen. Auf halber Treppe blieb ich erschrocken stehen. Ihre Wohnungstür war aufgesprungen. Jetzt wurde sie mit Wucht zugeschlagen. Ein Mann stürzte auf mich zu. Ich konnte gerade noch zur Seite springen. Im Halbdunkel an die Wand gepresst, sah ich ihm nach. In meinem Rücken ging die Tür wieder auf. Ich drehte mich um. Im Gegenlicht erkannte ich Annie. »Pierre, komm zurück«, rief sie. Ich drückte mich an die Wand. Am Theater konnten Schauspieler im hintersten Winkel der Bühne noch mit dem Rücken zum Publikum die Blicke auf sich ziehen. Gab es diese Form erhöhter Sichtbarkeit, musste es ebenso möglich sein, unsichtbar zu werden. Als ich aus meiner Erstarrung aufsah, war Annie verschwunden. Stufe um Stufe schlich ich hinunter. Würde sie mich jetzt sehen? Wer wäre ich dann in ihren Augen? Ein Eindringling? Ein eifersüchtiges Kind? Eine Witzfigur? Scham kroch mir unter die Haut, so glühend heiß, als müsste ich daran ersticken. Auf der Straße schlug mir der Geruch von Fisch entgegen. Ich lief an den Ufern der Seine entlang, blieb stehen, starrte hinunter. Der graue Fluss färbte sich blau in blau wie das Mittelmeer am Strand von Carnon. Unter mir glühte der Sand. Ich las Der Fremde von Camus. Von ihrem höchsten Stand schlug mir die Sonne ins Gesicht. Im Text tauchten zwei junge Araber vor dem Protagonisten Meursault auf. Schweißtropfen brannten in meinen Augen. Die Buchstaben stürzten ineinander, die Zeilen verschwammen. In einer Hand blitzte eine Klinge auf, als stünde der junge Mann vor mir. Auch ich wäre in der Lage, einen Menschen zu töten. Pierre. Wie ein Stromschlag betäubte mir der Gedanke alle Sinne. Und wenn Annie mich belogen hatte? Wenn dieser Pierre ihr Freund war? Ihr Geliebter vielleicht? Wie eine Raupe glaubte ich, mich bei lebendigem Leib in meinen Sarg zu spinnen. Was war ich für ein Idiot? Warum sollte sich eine 23-jährige Frau für einen 15-Jährigen interessieren? Als Frosch an die Wand geklatscht, als Frosch wieder aufgestanden. Vor den Treppen von Notre Dame spuckte ich schwarze Galle. Zwei Tage später stand ich vor ihrer Haustür. Meine Hand zitterte, als ich die Messingklingel berührte. Mir war nicht kalt, ich hatte Angst. Hinter dem farbigen Bleikristall kam ein Schatten die Treppe hinunter. Ich hörte Schritte, weibliche Schritte. Schnell weg, hinter den nächsten Mauervorsprung. Die Tür sprang auf, es war Annie. Sie lief beschwingt die Rue des Abbesses hinunter. Ich folgte ihr in sicherem Abstand. Schau dir die Menschen von hinten an. Mit dem Rücken kann niemand lügen. Sätze aus der Kindheit, Sätze meines Vaters. Zum ersten Mal sah ich ihren Gang, ihre Bewegungen voller Anmut. Wie unbekümmert, dachte ich. Sie lief über den Markt, winkte einigen Verkäufern zu, blieb hier und da stehen, kaufte Gemüse, etwas weiter Austern und Jakobsmuscheln, in der Charcuterie gestopfte Gänseleber und eine Poularde. Draußen blieb sie vor einem meterlangen Tisch stehen, bewunderte die Auslage, roch an verschiedenen Käsesorten. An einem anderen Stand wählte sie Rotwein und Champagner aus. Etwas später ließ sie sich mit Tüten behängt in einem Bistro in einen weichen Samtsessel sinken. Ich konnte sehen, wie sie etwas bestellte. Kaum war der Kellner verschwunden, sah sie auf ihre Uhr, stand auf, lief am Tresen vorbei in eine Telefonkabine, warf Münzen in den silbern blinkenden Schlitz, drehte langsam, ganz langsam die Wählscheibe, als wollte sie etwas hinauszögern, um es intensiver zu erleben, lauschte, lachte kurz auf, presste ihre Lippen aufeinander, riss ihren Mund weit auf und rief einen Namen, als wollte sie ihn verschlingen. Hatte sie Pierre gesagt? Ja, kein Zweifel. Jetzt spielte sie mit ihren Locken. Sie lachte. Wurde sie rot? Ein Kellner versperrte mir die Sicht. Zurück auf ihrem Platz sah sie verträumt vor sich hin. Keines dieser Gesichter kannte ich an ihr. Nicht eine dieser Bewegungen war mir vertraut. Mein Herz war so taub wie mein Verstand. Ich saß in der Falle.
Christian Berkel liest aus seinem neuen Roman Sputnik die Deutschlandpremiere hier im RBB-Sendesaal, präsentiert von Radio 1 und Radio 3. Ja, nicht nur der Traum mit Annie von Annie scheitert, auch der Traum von der Schauspielerkarriere in Frankreich scheitert. Und das, obwohl Sputnik es wirklich weit bringt. Er hat sogar ein Gespräch bei dem Chef der Comédie Française. Und das, weil er gehört hat, dass Isabelle Adjani mit 19 Jahren einfach da mal vorbeigeschlendert ist und prompt reüssiert hat. Und das will er nachmachen. Und dieses Gespräch nimmt aber eine völlig unerwartete Wendung. Er wird immerhin vorgelassen. Aber was passiert dann?
Naja, er kommt, er denkt, er kann jetzt einfach mal vorsprechen, er hat seine Texte dabei, er hat auch eine Schallplatte, die er dem Intendanten schenken will, als Dank dafür, dass er ihn dann wahrscheinlich engagiert. Und der unterhält sich so, der fragt ihn eigentlich eher über das deutsche Theater aus und Sputnik sagt, es ist alles ganz furchtbar, also bis auf die Schaubühne, aber ansonsten alles ganz, ganz, ganz furchtbar. Und dann guckt er ihn so an und sagt, naja, dann braucht es ja nur ein paar junge, entschlossene Leute wie Sie, um das zu ändern. Und in dem Moment begreift er, aha, also das heißt, geh zurück nach Hause. Und er fragt ihn auch nicht mehr, ob er vorsprechen darf. Er wird auch nicht aufgefordert, vorzusprechen. Er nimmt seine Sachen inklusive Schallplatte wieder mit und denkt dann eben nicht. Und ist aber doch tief getroffen. Und begreift aber in dem Moment, er hat auch eine Szene, es gibt vorher eine Szene mit seinem Schauspiellehrer, der also ein berühmter französischer Schauspieler ist, den ihm Jean-Louis Barrault vermittelt hat. Und der sagt an irgendeiner Stelle, kannst du eigentlich auch was auf Deutsch? Und dann spricht er ihm den Monolog aus dem Studierzimmer von Faust vor. Völlig absurd, also er ist 15, das passt nicht so ganz, aber er spricht ihm das vor und der guckt ihn so an und sagt, ja, wenn du Deutsch spielst, passiert was anderes. Und es gibt, das ist ja auch interessant, bei den ganzen Forschungen von Babys, das Brabbeln von Babys, da gibt es Menschen, die sich das sehr genau angehört haben. Und ein französisches Baby brabbelt eben anders als ein deutsches Baby. Das ist einfach so. Das hat ja schon die ganze Zeit im Mutterleib gehört und gelernt. Nicht? Ich habe immer diese Vorstellung, also ja, wenn wir zu diesem Paradiesbild zurückgehen, woher kommt das Paradies eigentlich? Ich meine, das sind ja Menschen, die sich das ausgedacht haben, wahrscheinlich geniale Schriftsteller sogar. Dann kann ich, und wenn ich alte Höhlenzeichnungen sehe, in denen man auch schon die Nabelschnur sieht, dann ist das eben nicht nur eine Ernährungsform. Das Paradies ist da, glaube ich. Da ist die absolute Versorgung. Da muss niemand sein Brot im Schweiße seines Angesichts verdienen. Und wir werden daraus vertrieben, ganz definitiv. Und müssen dann tatsächlich damit zurechtkommen. Und dieser erste Moment, also das ist das, was ich am Anfang versucht habe zu schildern, ist eben wie ein Sterben und, oder auch anders gesagt, es ist die erste Trennung, die wir erleben. Und es ist eine vehemente Trennung. Und all das fängt er an, so irgendwie in irgendwelchen Fetzen und Ansätzen zu spüren, nicht wirklich zu begreifen und sagt dann, okay, also dann muss ich wahrscheinlich zurück und dann gucke ich mir das alles mal an da in dem Deutschland und versuche das zu verstehen und wenn es mir nicht gefällt, kann ich ja dann immer noch wieder herkommen.
Ja, und also es ist wirklich im Grunde paradoxerweise wirklich diese Abweisung, die ihn dazu bringt, wieder Deutschland sich zuzuwenden, der deutschen Sprache zurückzugehen nach Deutschland. Und da macht er dann eigentlich auch relativ zügig ganz schön gut Karriere. Also er schließt im Nullkommanichts seinen Abschluss, was Schauspielerei betrifft, ab. Er macht so eine Tour durch Deutschland und bekommt gleich ein Engagement in Augsburg. Da ist er nicht besonders glücklich, aber dann folgt relativ zügig darauf Düsseldorf. Und das ist, das haben wir auch gerade schon gehört.
Da ist er auch nicht so glücklich.
Da ist er auch nicht glücklich, aber es ist vor allen Dingen eine unglaublich interessante Reise auch in die Theaterlandschaft dieser Zeit. Wir lernen ganz viele verschiedene Theaterschulen kennen. Wir lernen also auch wirklich dieses politische Theater kennen. Und interessanterweise gibt es auch eine ganz tolle Szene, wo es also auch um Körperarbeit geht, um dieses neuartige, auch am Text arbeiten im Theater. Diese Workshops, ein Kollege sagt, glaube ich, Turnübung oder Gymnastikunterricht oder
ein
so.
Ein älterer Kollege,
ein älterer Kollege, der damit herzlich wenig anfängt.
Ja.
Aber hier gelingt es Sputnik zum Beispiel, diese Urszene, diese Geburt im Grunde auch nochmal zu durchleben im Rahmen so eines Workshops.
Ja, ja, also ich meine, das war damals in den 70er Jahren, passierte das sehr viel. Man experimentierte ganz viel mit diesen unterschiedlichen Formen und man war neugierig, man war auf der Suche und vieles davon war auch wirklich sehr, sehr spannend. Aber gleichzeitig waren natürlich auch Leute dabei, also Leute in relativ intensive emotionale Zustände zu versetzen, ist speziell mit Schauspielern, die das ja auch wollen, also die sich dagegen ja nicht sperren, eigentlich nicht so wahnsinnig schwer, wenn man mal begriffen hat, wie es funktioniert. Schwieriger ist es unter Umständen, sie zurückzuholen. Also wenn man da auf jemanden trifft, der vielleicht nicht ganz stabil ist, aus welchen Gründen auch immer, kann es auch einigermaßen schiefgehen. Und da gibt es, da hat es auch viele Fälle gegeben, zum Beispiel tatsächlich auch damals in Düsseldorf, wo sich einige Menschen das Leben genommen haben. Aber das war alles eine unglaublich bewegte Zeit, weil das kam natürlich alles aus der 68er-Bewegung, wo eine ganze Generation durch die absolute Verweigerung, und diese Verweigerung war in Deutschland anders als in Frankreich zum Beispiel. In Frankreich 68 gab es ja eine Solidarität zwischen zum Beispiel den Arbeitern von Renault und den Studenten. In Deutschland gab es die nicht. In Deutschland gab es brutalsten Widerstand. Und ich meine, ab dem Mord an Benno Ohnesorg und dem Freispruch seines Mörders, dem wiederholten Freispruch im Übrigen, als der Prozess nochmal wiederholt wurde, 2009 oder 2010. Das war für viele ein solcher Schock, der manche Leute, glaube ich, tatsächlich in den Untergrund oder dann später in den Terrorismus getrieben hat. Und ich denke oft darüber nach, also was wäre gewesen, wenn ein Dialog möglich gewesen wäre. Und das ist auch das, was mich heute wirklich umtreibt, weil ich merke, wir sind wieder an einem Punkt, der ist zwar ganz anders, aber wo der Dialog zwischen den Generationen blockiert ist, aber leider nicht nur zwischen den Generationen, sondern überhaupt zwischen Andersdenkenden. Das andere wird, das Fremde wird ausgesperrt, der Andersdenkende wird nicht mehr gehört, die Leute wollen nur noch den hören, der genauso denkt wie sie. Also wie, wir sind sozusagen, wir haben unseren eigenen Algorithmus, wie bei Amazon oder irgendwo, und kriegen nur noch das, die Erlebnisse, die wir eigentlich schon kennen. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft absolut fatal und auch eine wirklich, da gerät Demokratie unter Druck, weil sie eben von der Auseinandersetzung lebt.
Es gibt ganz viele Stellen in diesem Roman, die auch in das Heute direkt zeigen und darauf hinweisen. Wir haben noch eine kleine Lesestelle vorbereitet und das ist ein auch hochinteressantes Thema, was eng mit dieser politischen Situation in Deutschland in dieser Zeit verknüpft ist. Wir müssen vielleicht kurz noch vorausschieben, dass der Sputnik am Theater auch Hanne kennenlernt. Hanne ist damals Regieassistentin, glaube ich, bei Klaus Peimann in Stuttgart, laut Buch.
Kurz gewesen.
Kurz
und dann
gewesen,
ist sie auch in Düsseldorf
aber auf
gelandet.
Jeden Fall
ja, ja.
Ist sie auch stark politisiert. Sie hat Bücher gelesen, von denen Sputnik noch nie gehört hat. Sie bringt ihn mit einer ganzen Welle von auch neuem Denken, auch emanzipatorischen Gedanken in Verbindung, die er überhaupt für sich zum ersten Mal so inhaliert. Und sie fährt eines Tages eben zum ersten Mal auch mit zu Sputnik nach Hause. Also es ist die erste Freundin, die Sputnik zu Hause seinen Eltern vorstellt.
Und ja, ja, und sie sagt ihm dann auf der Fahrt dorthin, ach, ich bin ganz gespannt, mal deine verrückten Eltern kennenzulernen. Und er guckt sie völlig irritiert an und sagt, wieso? Oder er sagt es nicht, aber er denkt, wieso, die sind doch gar nicht, die sind doch ganz normal. Und dann kommt er mit ihr dahin und sieht seinen Vater und sieht seine Mutter und denkt, verdammt, die sind ja wirklich völlig verrückt.
Das ist auch wahnsinnig schön beschrieben, auch einfach optisch. Ne? Also die Mutter hat zum Beispiel dieses Faible für Perücken. Ich glaube, ja, an dem Tag trägt sie gerade so eine silberfarbene, so ein Beehive oder so, stelle ich mir wenigstens vor.
Ja, die moderne Frau trug damals Perücke.
Genau. Und wir kommen also in die 70er Jahre, genau genommen spielt diese Szene 1979. Es ist das erste Mal, dass im deutschen Fernsehen ein riesengroßes Ereignis stattfindet, nämlich die vierteilige Serie Holocaust. Das ist eine Serie in den USA gedreht. Da versammelt sich wirklich die deutsche Nation wie vor dem berühmten Lagerfeuer. Ich glaube, die Hälfte aller Haushalte hat diese Sendung gesehen damals. Und auch im Hause Sputniks Eltern wird das zelebriert. Also es werden richtig Freunde eingeladen, der Kreis. Das ist eine ganz interessante Mischung an Figuren. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit, aber vielleicht noch mal zwei Sätze zu diesem Kreis. Wer kommt da zusammen?
Ja, das sind im Wesentlichen alles Mediziner, so wie der Vater, und aber alle durchaus geistig und kulturell interessiert. Der Kreis heißt der Kreis, weil sie sich tatsächlich in einer Art Joe Fix regelmäßig treffen und einer, der Gastgeber dann jeweils, hat ein Thema ausgewählt oder einen Text ausgewählt, den alle vorher gelesen haben. Das konnte hochgehen bis zu Kant oder was auch immer, also auch relativ komplexe Sachen. Der referierte dann eine Viertelstunde darüber und dann diskutierte man. Und so, das wollen sie eigentlich auch mit der Serie Holocaust machen. Und man erlebt, also das geht eben über diese vier Abende, wie diese Menschen, die Sputnik dann plötzlich zum ersten Mal, er kennt sie alle schon lange, aber ganz anders wahrnimmt und plötzlich sich fragt, was haben die eigentlich gemacht? Also wer da, weiß ich es vielleicht noch gerade, aber bei dem oder der und dem weiß ich es überhaupt nicht. Und erlebt, wie sie eigentlich alle versuchen, darüber zu reden und nicht darüber reden können.
Genau, und das ist insofern auch nochmal doppelt interessant, weil zwei Generationen aufeinandertreffen. Es ist nämlich Sputnik da mit besagter Hanne. Es ist aber auch Ada im Haus, also seine Schwester mit ihrem Verlobten Jens. Und diese Szene, also dieser Holocaust-Diskussion, ist, finde ich, ein weiteres wirklich grandioses Kernstück dieses Romans, weil hier ganz viele Linien zusammengeführt werden nochmal. Also diese Familiengeschichte, die deutsche Geschichte, das Individuelle, aber auch dieses kollektive Trauma. Und mit dieser Szene möchten wir die Lesung beschließen.
Also wir sind am letzten Abend, vierter Teil sozusagen. Mein Vater schaltete den Fernseher aus. Zigaretten wurden angezündet, die Gläser erneut gefüllt. Wilhelm Däumer ließ den Wein fachkundig über seine Zunge rollen. Er nickte meinem Vater anerkennend zu. Im Kreis galt er als der Gebildetste. Sein Schweigen war mir den ganzen Abend über aufgefallen. Das zurückgekämmte, volle weiße Haar, sein aufs Maß geschneiderte Tweed-Jackett, abgestimmte Wesen umwehte ein Hauch britischer Extravaganz. Er war Röntgenologe. Sagt euch der Name Fritz Haber noch was? Allgemeines Nicken. Hat der nicht den Nobelpreis bekommen? Fragte Gerhard Buschatzki. Für Chemie, ja, sagte Achim Pumptow. Immerhin, sagte Gertrud Buschatzki. Ihre Stimme piepste dabei so, als hätte ihr jemand auf den Fuß getreten. Der soll ja auch das Zyklon B erfunden haben, sagte Achim Pumptow. Was du nicht sagst. Und was soll das jetzt heißen? Meine Mutter redete lauter als sonst. Entschuldige, Achim, sagte mein Vater, ich glaube, das ist nicht gesichert. War der nicht Jude? Gerhard Buschatzki meldete sich jetzt überraschend oft zu Wort. Jude? Meine Mutter fuhr herum. Ursprünglich, nur ursprünglich, lieber Doktor. Pfarrer Krajewski nahm noch schnell einen Schluck Bier. Was soll das denn heißen? Fragte Claire. Na, er ist konvertiert. Aus Karrieregründen, nehme ich an. Woher wissen Sie das denn, Herr Pfarrer? Claire beugte sich so weit über den Tisch. Der Pfarrer fuhr erschrocken zurück. Naja, also, das weiß man eben. Ich meine, es ist bekannt. Was Sie nicht sagen. Waren Sie dabei und haben die Messe gelesen? Nein, ich, also damals war ich noch gar nicht geboren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es muss Ende 19. gewesen sein. Außerdem ist er zum Protestantismus übergetreten, nicht zur katholischen Kirche. Natürlich. Die hatten es ja auch nicht so mit den Juden. Da war der Mantel der christlichen Nächstenliebe doch etwas knapp geraten, nicht wahr? Sagte Claire. Der Pfarrer zündete sich eilig eine Zigarette an. Es wurde hastig geraucht und getrunken. Wilhelm Däumer entzündete ein Streichholz. Bedachtsam rollte er die Spitze seiner Zigarre über der Flamme. Es gibt so viele noch nicht erzählte Geschichten. Alle merkten auf. In ihren Blicken mischten sich Neugier und Vorsicht. Eine Geschichte, eine Liebesgeschichte, um genau zu sein. Man möchte meinen, eine Anekdote, aber sie ist historisch verbrieft. Ich spreche von der Affäre des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda. Was für eine amüsante Kombination, oder? Er lachte kurz auf. Ich meine das Verhältnis von Goebbels mit der Uferdiva Lida Barova. Goebbels hatte ein Verhältnis? Anneliese Pumptow war spürbar entsetzt. Eins. Ihr Mann zwinkerte in die Runde. Allgemeines Gelächter. Hannes Gesicht zog sich immer mehr zusammen. Auch Ada blickte zunehmend finster. Nur Jens lachte freudig mit. Ja, die Nazis haben es ziemlich bunt getrieben. Vielleicht war deswegen die Adenauerzeit so verklemmt. Verklemmt? Anneliese Pumptow taute langsam auf. So redselig hatte ich sie bisher noch nicht erlebt. Wie dem auch sei, fuhr Wilhelm Däumer fort, die Barova war für den Minister offenbar mehr als eine erotische Abwechslung. Er bat Hitler darum, ihn von seinem Amt zu befreien, um mit seiner Geliebten als Botschafter nach Tokio zu ziehen. Nach Tokio? Anneliese Pumptow war außer sich. Ja, war der denn von allen guten Geistern verlassen? Warum ausgerechnet Tokio? Sie fuhr sich mit der Hand über die Brust. Wilhelm Däumer hob unschuldig die Achseln, dann richtete er sich auf. Bitte bedenkt, er hielt den Satz in der Schwebe, wie das den Lauf der Welt verändert hätte. Während alle beeindruckt vor sich hin nickten, entkorkte mein Vater eine weitere Flasche Weißwein. Wilhelm Däumer probierte als erster. Gewürztraminer? Mein Vater nickte. Eine furchtbare Zeit, sagte Achim Pumptow. Allgemeines Nicken. Ich meine, die Juden, die rechtzeitig emigriert sind, fuhr Achim Pumptow fort, zum Glück, ja, zum Glück. Das ist die eine Seite der Medaille, so wie Walter zum Beispiel oder auch du, Sala. Aber wir, die wir hier bleiben mussten, also wir waren ja in einer, wie soll ich sagen, in einer Art innerer Emigration. Ja, das war gewissermaßen, verstehen Sie, Walter? Alle drehten sich nach Walter um. Wo ist denn Walter? Fragte meine Mutter. Claire zuckte mit den Achseln. Na, auf dem Klo wird er sein. Bei dem, was man hier zu hören bekommt, kann einem ja auch nur schlecht werden, sagte meine Mutter. Das Gespräch plätscherte weiter. Meine Mutter wollte von Wilhelm Däumer wissen, wie er ausgerechnet auf Fritz Haber gekommen sei. Kaum zu fassen, dass man den Juden nun auch noch die Erfindung des Zyklon B anhängen wolle, konvertiert hin oder her. Irgendwann stand Claire auf. Später versuchten Hanne und ich immer wieder zu rekonstruieren, wie lange Walter verschwunden war, bevor es meiner Mutter auffiel. Im Flur pochte Claire an die Toilettentür. Sie rief seinen Namen, kam zurück ins Wohnzimmer. Auf dem Klo ist er nicht. Wieso ist er da nicht? Fragte meine Mutter. Ach du liebe Güte, lachte Gertrud Buschatzki. Keine Details, wenn ich bitten darf. Ihr Glas war leer, sie suchte nach der Flasche. Claire lief aus dem Zimmer. Walter? Walter! Mein Vater stand auf. Walter! Claires Stimme klang merkwürdig. Walter, was hast du?
Die Deutschlandpremiere von Sputnik. Christian Dakel. Der Roman ist erschienen bei Ullstein. Wie Sie sich sicher denken können, ist auch die Hörbuchfassung vom Autor selbst eingelesen im Hörbuchverlag Hamburg sehr, sehr lohnenswert. Christian Berkel, wir danken Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Buch und auch für diesen wunderbaren Abend. Dankeschön.
Ja, ich danke.
Hexen tanzen auf dem Brocken. Goethes Ballade fand furiosen Widerhall in Felix Mendelssohn Bartholdys erster Walpurgisnacht. Jetzt tanzen die Hexen im Konzerthaus mit der Berliner Singakademie und der Kammersymphonie Berlin. Erhaben über jeden Aberglauben ist Mendelssohns Lobgesang. Zur Uraufführung 1840 gab es Begeisterungsstürme. Die Musik halb Sinfonie, halb Kantate, in jeder Form ergreifend. Die Berliner Singakademie mit zweimal Mendelssohn Bartholdy. In den Solopartien Sophie Klussmann, Caroline Schnitzer, Tobias Hunger und Tobias Berndt. Achim Zimmermann dirigiert. Am Donnerstag im Konzerthaus Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Vom RBB. Die Nachrichten.
Um 20 Uhr mit Jürgen Buch. Nach dem tödlichen Feuer in einem Krankenhaus in Hamburg hat die Polizei einen Patienten festgenommen. Der 72-Jährige wird verdächtigt, den Brand absichtlich gelegt zu haben. Drei Menschen kamen dabei ums Leben. Aus Hamburg Elias Bartel.
Das Feuer war vergangene Nacht gegen 12:30 in einem Zimmer der Geriatrie ausgebrochen, im Erdgeschoss. Die Flammen schlugen auf den ersten Stock über. Dichter Rauch breitete sich in Sekundenschnelle im gesamten Gebäude aus. Neben den drei Toten gibt es eine weitere Person, die in Lebensgefahr schwebt. Zudem wurden 18 Menschen schwer und 15 leicht verletzt.
Die Ukraine hat dem russischen Vorschlag für eine weitere Gesprächsrunde mit Moskau zugestimmt. Laut Präsident Zelensky wird eine ukrainische Delegation morgen nach Istanbul reisen. Unterdessen hat Kiew in einer koordinierten Aktion 4 russische Militärflughäfen attackiert. Den Angaben zufolge sollen dabei mehr als 40 Kampf- und Aufklärungsflugzeuge zerstört worden sein. Ein Vertreter der ukrainischen Sicherheitsbehörden sagte, der Angriff sei mehr als 1,5 Jahre lang vorbereitet worden. Das russische Verteidigungsministerium hat inzwischen die Festnahme mehrerer Verdächtiger bekannt gegeben. In Polen entscheiden die Wählerinnen und Wähler heute über einen neuen Präsidenten. Bei der Stichwahl treten der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, und der rechtsnationale Kandidat Nawrocki an. Aus Warschau, Martin Adam.
Die Wahl gilt als Fortsetzung der Parlamentswahl von 2023 und damit als Richtungsentscheid. Die liberal-konservative Regierungskoalition um Premierminister Donald Tusk konnte viele ihrer Reformversprechen nicht umsetzen. Auch weil der amtierende, PiS-nahe Präsident Andrzej Duda zentrale Gesetze blockiert. Sollte PiS-Kandidat Karol Nawrocki Polens nächster Präsident werden, ist mit einer weiteren Blockade der Regierung zu rechnen.
In Berlin sind am Nachmittag tausende Menschen mit dem Fahrrad durch die Stadt gefahren. Nach Polizeiangaben haben bei der Sternfahrt des ADFC rund 13.500 Teilnehmende mitgemacht. Der Veranstalter spricht von 20.000. Am Morgen waren von vielen Orten aus dem Brandenburger Umland Fahrradfahrer gestartet. 20 Routen führten zum Großen Stern im Tiergarten. Dort fand ein Umweltfestival statt. In der Handball-Bundesliga bleiben die Füchse Berlin.